Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es ist der zweite Teil der Predigtreihe, die vor zwei Wochen begonnen wurde. Und für die, die nicht da waren, nochmal zur Erinnerung. Eine Idee aus den Haus- und Gesprächskreisen, dass einmal es interessant wäre, der Pfarrer predigt über ein vorher abgesprochenes Thema. Und dann gibt es in der Woche drauf, und das heißt auch in den nächsten zwei Wochen drauf, weil manche Hauskreise und Gesprächskreise sich nur zweiwöchentlich treffen, ein Thesenpapier in diese Kreise von der Predigt, und man kann das im Gespräch noch einmal vertiefen, was für Fragen geblieben sind, was interessant war, was man kritischer sieht und so weiter. Und das hat eine bestimmte Reihenfolge gehabt. Vor zwei Wochen begannen wir Leidenschaft für Gott, und die logische Folgerung sollte dann sein, wie ist es untereinander? Deswegen heute das Thema Gemeinschaft. Während vor zwei Wochen schon auch das gut in die Passionszeit gepasst hat, weil ja Passion leidenschaftliche Liebe Gottes zu uns bedeutet, die nicht einmal das Leiden scheute, so groß ist sie, geht es heute darum, wie groß ist die Leidenschaft, in der Gemeinschaft zu leben und auch da vielleicht Leiden nicht zu scheuen. Jedenfalls, wie gehen wir miteinander um? Und ganz sicher glaube ich, dass wir uns einig sind, dass das, wenn nicht sogar die große Krankheit ist unserer Zeit, Gemeinschaftsunfähigkeit. Es wird noch schlimmer werden, denn wenn ich so davon ausgehe, was man immer noch so sagt, dass alle fünf Jahre, also nach fünf Jahren, das, was aus Amerika kommt, dann langsam hier rüberkommt, dann muss ich sagen, haben sich die Christen dort auffälligerweise, es fiel mir das vor einem Jahr auf, schon ein bisschen mehr damit befasst, was da kommt, als wir in Deutschland. Und das ist die Postmoderne. Eine französische Soziologin schrieb vor ein paar Jahren schon das Buch Die kühle Gesellschaft, Untertitel Von der Unmöglichkeit der Nähe. Gemeinschaftsunfähigkeit wächst. Jeder schließt sich immer mehr ab in seinen Bereich. Auch ein Wort von Leuten, die das studiert haben, die nennen das Kokonisierung. Also man verkriecht sich in seinen Kokon, macht zu. Oder man hält sich nur noch in kleinsten Kreisen und Klicken auf, mit denen man sich versteht. Das große Zusammengehörigkeitsgefühl geht verloren. Gemeinschaft. Und Gemeinschaftsfähigkeit wieder zu lernen, wird also etwas ganz Wichtiges sein, wenn wir die Zersplitterung und die Fragmentierung und die Atomisierung der Gesellschaft sehen und ihr gerade als Christen entgegenwirken wollen. Und da ist es einfach wunderbar zu sehen, dass wir Heilung erwarten dürfen von einem Gott, der selber Gemeinschaft ist. Wenn wir zurückgehen auf Gott selbst, dann stellen wir fest, bevor überhaupt irgendetwas anderes da war, das ist das Großartige an Gott, darüber sollten wir wirklich mehr begeistert sein und deswegen auch begeisterter davon reden, ist, dass er in sich selbst zum Beispiel schon gerade das Problem, von dem wir gesprochen haben, dass es eines der großen Probleme unserer Gesellschaft ist, löst. Gott ist nämlich nicht einer, der sich abschließt, sondern sogar bevor überhaupt irgendwas anderes da war, was er Gott lieben konnte, bevor die Schöpfung da war und das Geschöpf da war Gott selber auch nicht einmal allein. Das heißt, zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist existierte Gemeinschaft. Alles das, was Gemeinschaft ausmacht, erstens unverwechselbare Individualität der Leute, die miteinander Gemeinschaft haben. Man muss erstmal selber wissen, wer man ist. sonst ist das nicht echte Gemeinschaft, aber auch unauflösliche Zugehörigkeit, gegenseitige Achtung, liebevolle Zuwendung, Kommunikation, Kooperation, Interesse, Gespräch, Austausch. Und was Ihnen da alles noch einfällt, was echte Gemeinschaft ausmacht. Ist das nicht großartig? Und noch einmal, ich finde ein starres Christsein, dass das einfach nur so glaubt und von dieser Dynamik in der Dreieinigkeit Gottes nicht begeistert ist, eigentlich nicht gerade anziehend. Das heißt, Gott ist so vollkommen, so souverän, so großartig, dass er uns nicht braucht, um etwas zu haben, mit dem er Gemeinschaft haben kann, in sich selbst zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist, Gemeinschaft. Und nun das Wunder, obwohl Gott gar nicht das nötig gehabt hätte, aber die Konfirmanden, die haben das nötig, jetzt zuzuhören, blieb er nicht für sich, sondern hat uns erschaffen, hat uns geschaffen und entäußerte sich und schafft die Welt und das Geschöpf. Ich kann Ihnen nicht beantworten, warum. Ich kam zu Bewusstsein, so vielleicht mit 13, 14 Jahren, und staunte einfach. Es gibt mich, im Gegensatz zu meiner Nicht-Existenz. Und ich staune. Und dann sucht man natürlich, warum und wo ich herkomme und wo ich hingehe und den Sinn seines Lebens. Und irgendwann stößt man dann auf die Gottesfrage. Das heißt, ein ganz großer Teil von dem Sinn unseres Lebens ist der, Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu haben. Gott wollte das auch so. Deswegen hat er uns so geschaffen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Es gibt kein anderes Lebewesen, außer denen, die hier in der Bank sitzen, Menschen nämlich, zu denen Gott gesagt hat, ich will sie schaffen im Bilde Gottes, nach meinem Ebenbild. Vor ein paar Wochen haben wir, glaube ich, im Konfirmandenunterricht darüber gesprochen, dass wenn man in den Zoo geht, dass es ja ganz interessant ist, ins Affenhaus zu gehen. Letztens habe ich zufällig im Autoradio gehört, dass das auch mal sehr gefährlich werden kann. Ein Kind der Gitterstäben, die in irgendeinem Zoo Deutschlands nicht nah genug beieinander waren, kam einem Affen zu nah und der hat das Kind schwer verletzt, indem er es gepackt hat und dann tatsächlich ihm so nahe kommen konnte, dass er beißen konnte. Also vielleicht ein drastischer Hinweis, dass wir doch nicht so allzu verwandt sind, Affe und Mensch. Aber das machen Menschen ja auch untereinander. Auf jeden Fall ist interessant, wenn man dann im Affenhaus im Frankfurter Zoo steht und guckt mal an die Wand, da findet man an einer Stelle ein Bild, wo das Skelett eines Schimpansen und das Skelett eines Menschen nebeneinander sind. Ja, ziemlich ähnlich, könnte man sagen. Ja, im Skelett, ja. Aber Sie werden nie einen Affen finden, in Millionen Jahren nicht, mit dem Sie über Religion reden können. Sie werden einfach niemand finden in der Tierwelt, der ein Bewusstsein hat, dass es eine transzendente Welt gibt. Sie werden kein Tier finden, das seinen Artgenossen in die Gräber Dinge mitgibt, um damit auszudrücken, da wird ein Jenseits kommen, in dem derjenige weiterleben muss. So wie das Menschen schon immer getan haben, so weit zurück man Gräber gefunden hat. Also von Anfang an hatte der Mensch ein Bewusstsein. Die Bibel nennt das, dem Menschen ist die Ewigkeit ins Herz gegeben. Und seitdem sucht der Mensch, wie er Gemeinschaft mit Gott haben kann. Und auch wenn er vor ihm zittert, er weiß, dass er dazu bestimmt ist. Und auch wenn er weiß, er muss Opfer bringen. Und so, wie das einmal im Paradies war, so war das aber Gottes Wunsch. Weit davon entfernt sind wir heute. Aber es war mal so gedacht, Harmonie mit dem Schöpfer, Harmonie mit der Schöpfung, Harmonie mit dem Mitgeschöpf und was manchmal vergessen wird, was aber auch sehr wichtig ist, Harmonie mit mir selbst. Geist, Seele, Leib meiner Person selbst sollten auch in Harmonie zusammen sein. Keine psychosomatischen Probleme. Das, wo die Bibel das ausdrückt, wie stark die Gemeinschaft mit dem Schöpfer einmal war, finde ich in den Worten, Gott ging in der Abendkühle im Garten spazieren. Gott ging im Paradies spazieren. So nah waren sich Gott und Mensch. Adam, wo bist du? Es wurde miteinander gesprochen. Und die Gemeinschaft des Menschen untereinander sollte etwas widerspiegeln von der Gemeinschaft mit Gott. Kommunikation, Austausch und Zusammenarbeiten, Kooperation. Macht euch die Erde untertan. Und Gott, der wusste, der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen. Und die ihm entspricht, also Gemeinschaftsebene, nicht die über ihm sei, nicht die unter ihm sei, die neben ihm ist, die ihm entspricht, vielleicht deswegen aus der Mitte hier genommen. Und eben auch die Urzelle der Dreieinigkeit der menschlichen Gemeinschaft und Gesellschaft und Kultur, vielleicht ein Abbild von der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Mutter und Kind, Mann und Frau und das Kind. Das Lob der Zweisamkeit zwischen Mann und Frau finde ich sehr schön ausgedrückt im Buch des Predigers im Kapitel 4, ab Vers 9. Da sagt der Prediger, zwei haben es besser als einer allein, denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie soll einer allein warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, aber zwei sind im Angriff gewachsen. Und dann, nachdem dreimal das Lob der Zweisamkeit, also der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau gepriesen wird, der Hinweis auf ein geheimnisvolles Drittes. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so leicht entzwei. Ob hier nur das Kind gemeint ist oder mehr. Ich habe es in einer Traupredigt mal so ausgelegt, dass hier doch auch Gott angedeutet ist, wenn das vielleicht auch nur ein orientalisches Sprichwort ist. Eine dreifältige Schnur reißt nicht leicht entzwei. Aber hier so bewusst an diese Stelle gesetzt. Wenn wir hier Traupaare, Brautpaare begrüßen zur kirchlichen Trauung in dieser evangelischen Kirche, in einer katholischen Kirche, ist die Trauung ja ein Sakrament bei uns nicht. Das Brautpaar kommt eigentlich als verheiratet herein und erbittet dann in einem Gottesdienst, der anlässlich ihrer Trauung gefeiert wird, zu ihrem Ja, das sie sich selbstverantwortlich im Standesamt gegeben haben, noch einmal das Ja eines Dritten dazu. Sie möchten, dass Gott zu ihrem Ja auch Ja sagt. Also den Dritten im Bunde aufnehmen. Und sie ahnen etwas davon, wenn sie hierher kommen, dass dieses große Vorhaben ihrer Zweisamkeit nur dann gelingt, wenn sie den Dritten mit dazu nehmen. Denn Gott hat Mann und Frau geschaffen, also weiß er auch am besten, wie das funktioniert mit der Gemeinschaft. Deswegen glaube ich übrigens auch, wir sollten bald, da die Ehekrise zunimmt, einen neuen Schwerpunkt auf dieses Thema legen in unserer Gemeinde und auch da hinarbeiten, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie die große Ehekrise unserer Zeit vielleicht auch mehr als wir denken mit der großen Gotteskrise unserer Zeit zusammenhängt. Und wie, wenn die Vertikale heil wird, die Gottesbeziehung heil wird, auch die horizontale Linie, die Beziehung zwischen Mensch und Mensch wieder heil wird. Und das ist in der Passionszeit ein Hinweis wert auf das Kreuz. Das Kreuz, das Heilwerden der vertikalen Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf bezeichnet, weil Gott in Jesus Christus den Weg zu ihm wieder frei machte und die vertikale Beziehung wieder möglich machte und gleichzeitig nicht dabei stehen blieb, sondern dass auch das eine Heilung unserer ganzen Beziehungen im menschlichen Bereich bedeuten kann. Zumindest ansatzweise. Durch den Sündenfall wurde dann die Gemeinschaftsfähigkeit schwer geschädigt. Ichhaftigkeit, Ichbezogenheit, Egoismus ist der Tod der Gemeinschaft. Ichhaftigkeit äußert sich in Aggression, durch die ich andere angreife, oder in, das ist auch eine Art von Aggression, eine Autoaggression, Depression, durch die ich mich angreife. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich schaffe es ja doch nicht. Bis hin zum Selbstmord kann die Autoaggression gehen, dass ich mich angreife. Und leider sieht man diese Störung sehr drastisch in ihrer Auswirkung daran, dass die ersten Brüder der Menschheitsgeschichte schon zum Mörder wurden. Kain in seiner Depression, ich werde nicht geachtet, ich komme nicht vor, ich bin nicht so gut, schlägt um in Aggression und tötet seinen Bruder. Aber sie müssen ja von Adam und Eva was erzählt bekommen haben, wie es richtig gemeint war mit diesem Opfer. Ein Lamm. Gott macht Adam und Eva Kleider aus Fell. Und ich sehe Kain immer als jemand, Sie können darüber diskutieren in Ihren Kreisen, der das nicht akzeptierte und seine Ichhaftigkeit dadurch ausdrückte, indem er sagte, nein, nicht Gott hat zu bestimmen, wie ich Gemeinschaft mit ihm habe. Nicht durch ein Tieropfer. Ich bringe ihm das Ergebnis meiner eigenen Arbeit und das muss er akzeptieren. Und er brachte ihm Früchte des Feldes und Gott sagte, nein, ich lege fest, wie man mit mir Gemeinschaft hat. Das hat Gott zu bestimmen. Der Mensch kann eben nicht durch seine eigene Fasson selig werden, sondern nur auf dem Weg, den Gott festlegt. In der Ehe auch. Sofort Misstrauen, Disharmonie. Alles, was paradiesisch war, ist tief gestört. Die Frau, die du mir gegeben hast, die Horizontale ist gestört, die Frau und die Vertikale, die du mir gegeben hast, Gott. Und so ist es bis heute. Ehe ist ein schweres Geschäft. Und die Gnade Gottes ist es, dass, wenn man Gott in eine Ehe einlädt, er uns immer wieder helfen kann, neu miteinander anzufangen. Und dann sogar zu schenken, dass man sich ganz neu ineinander verliebt. Als Billy Graham, von dem Sie ja jetzt die große, dicke Autobiografie, nachdem er so alt geworden ist, lesen können, schon ein spannendes Leben, der über die ganze Welt gekommen ist. Als er mal über Ehe predigen sollte und seine Frau fragte, sag mal, hast du eigentlich schon jemals an Scheidung gedacht? Da hat sie gesagt, nö, aber an Mord. Aber Gott bietet uns nun neu, und deswegen passt dieser Abschnitt auch in die Passionszeit, seine Gemeinschaft an, indem Jesus das auf sich nimmt, was die Gemeinschaft mit ihm hindert. Also die Sünde, die Trennung von Gott. Gott erleidet stellvertretend die Trennung von Gott. Wir haben im letzten Konfirmandenunterricht darüber gesprochen, was die Konfirmanden denken, ob das jetzt nur ein Empfinden von Jesus war, als er am Kreuz rief, wisst ihr es noch? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder ob das wirklich passiert ist. Aber Gott liebt den Sünder und hasst die Sünde. Er hat aber Jesus wahrscheinlich in diesem Moment tatsächlich zur Sünde für uns gemacht. So sagt es die Bibel, so sagt es Gottes Wort. Und deswegen hat er ihn tatsächlich verlassen. Und Jesus durchlitt das, damit wiederum wir diese Last abgenommen bekommen, das durchzumachen, und ermöglicht es so neu die Gemeinschaft mit dem Vater. Das Großartige ist nun, dass Jesus nicht nur der Mittler geworden ist für ein neues Verhältnis vertikal zwischen Gott und mir. Das ist ein bisschen das Problem des Pietismus. die pietistische Frömmigkeit ist manchmal allzu sehr nur darauf fixiert, mein persönliches Verhältnis zu Gott geklärt zu halten. Sondern das soll weitergehen in ein neues Verstehen davon, dass Jesus Christus auch der Mittler geworden ist zwischen dir und mir, zwischen uns und zwischen den anderen und uns. Das heißt, geistliche Gemeinschaft, da bin ich zwar hundertprozentig sicher, kann nur tatsächlich Wahrheit sein unter Christen, das heißt zwischen Menschen, wo jeder ein persönliches Verhältnis zu Gott hat. Du kannst über geistliche Gemeinschaft reden, bis du grün und blau bist. Manche denken, sie entsteht, wenn man zusammen kocht, wenn man zusammen was unternimmt, wenn man zusammen was erlebt. Das ist nicht alles unwichtig, aber echte tiefe geistliche Gemeinschaft entsteht nur unter Christen, die selber schon Christen sind. Aber das soll dann ausstrahlen in der geistlichen Gemeinschaft, in den Willen und die Fähigkeit, Gemeinschaft mit allen Menschen zu haben. Denn vergessen wir nie, sie sind von unserer Art. Und die Abgeschlossenheit mancher christlichen Kreise ist manchmal der Vorreiter vom Tod im eigenen Drehen um sich selbst. Die Ich-Bezogenheit und die Selbstbezogenheit und die Ichhaftigkeit kann auch ganze christliche Gruppen und Kreise erfassen. Deswegen finde ich das so großartig, wenn wir uns von Dietrich Bonhoeffer wieder darauf hinweisen lassen, Gott ist nicht nur der Mittler zwischen Gott und uns, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Christus sei zwischen dir und mir. Nun zieht ein gemeinschaftsfähiger Geist in mich ein, der Heilige Geist. Und im Galater 2, Vers 20 steht, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wenn der alte Despot, der dunkle Despot, der Ichhaftigkeit gestorben ist, die Bibel nennt ihn der alte Mensch, der alte Adam, und er ist mit Jesus Christus in den Tod gegangen, dann will Christus auch, dass ein neues Ich lebt. Vorsicht, liebe Gemeinde, auch ich benutze manchmal gern noch die vier geistlichen Gesetze, um Menschen den Glauben zu erklären. Das ist eine gute Hilfe in knapper Form. Aber Gott, manchmal muss man etwas genauer erklären, da wird diese Ichhaftigkeit des Menschen dadurch gekennzeichnet, dass ein Kreis gemacht wird und auf dem Thron sitzt das Ich. Das heißt, das ist der alte Mensch, alles hat sich um mich zu drehen. Jesus will uns davon erlösen und das ist dann im nächsten Bild so, ein Kreuz kommt auf den Thron und das Ich ist daneben unten. Aber Vorsicht, Gott will keine ich-schwachen Menschen. Gott will keine Menschen, die nicht wissen, wer sie sind. Deswegen sagen die Psychologen ja, und da haben sie was Richtiges rausgefunden, erst kommt die Identität, und dann kommt die Intimität. Deswegen sollten wir unseren Jugendlichen sagen, gebt euch nicht zu früh sexuell einander hin, weil erst sollt ihr eine Identität werden und das braucht Zeit. Im Teenageralter braucht das noch Zeit und man ist es noch nicht mit 14 und 15 und dann erst kommt die Intimität. Das heißt, Hingabe von Menschen, die wissen, wer sie sind, damit sie sich nicht im anderen verlieren. Wir sollten in unserer Gemeinde davon sprechen, dass in der Hingabe an Jesus Christus ich auch erst recht zu mir selber komme und sollten vielleicht, das war eben Erik Eriksson, diesem Entwicklungspsychologen ein drittes hinzufügen. Erst Spiritualität, geistliches Leben, dann Identität und dann Intimität. Das heißt, erst durch die Hingabe an Christus komme ich zu mir selbst. Geistliches Geheimnis. Sprechen Sie in den nächsten Wochen darüber. Wie ist das möglich? Ich vergesse mich, ich gebe mich jemanden hin und soll dabei im Grunde zu mir selber kommen? Ja, wenn es mein Schöpfer ist, dem ich mich hingebe, der mich geschaffen hat, so wie ich bin, der mich zu meiner wahren Identität erlösen kann, dann ja. Und dann werde ich ein Mensch, der immer mehr weiß, wer er ist, was er für Gaben hat, was er für Schwächen hat. Und so kann ich dann auch ein gemeinschaftsfähiger Mensch werden, bis hin zu der großartigen Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, die alle Ebenen des Menschseins umfasst, nach Geist, Seele und Leib. Ist Erlösung von Ichhaftigkeit und Selbstumdrehung möglich? Ist sie heilbar? Kann der dunkle Despot sterben? Im Glauben, und das ist ein Weg, ein Prozess, ein Training, ist es möglich. Es ist nie von heute auf morgen möglich. Es ist ein langer Weg. Martin Luther hat gesagt, das Biest kann schwimmen. Das heißt also, das, was in der Taufe in den Tod Jesu untergetaucht wird und was sterben soll und der neue Mensch, der hochkommt, da kommt leider auch manchmal das Alte immer wieder hoch. Das Biest kann schwimmen, hat er gesagt. Aber wir sollen lernen, das ist geistliches Leben. Nun lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Und wir sollen uns für die Sünde für gestorben halten. Seelische Gemeinschaft und geistliche Gemeinschaft. Kann man in der Gemeinde beides erleben? Ich glaube ja. Ich glaube aber, dass es ein Luxus ist, diskutieren Sie auch darüber, und nicht eine Forderung darstellt, die ich das Recht habe einzufordern. Ich selber habe Menschen kennengelernt, die unsere Gemeinde verlassen haben, weil sie geistliche Gemeinschaft vielleicht zu sehr verwechselt haben mit seelischer Gemeinschaft und haben seelische Gemeinschaft nicht gefunden und haben die Gemeinde verlassen. Ich weiß noch, wie es eine Frau mir mal sagte beim Mittagessen: Nun bin ich schon 2 Jahre hier in der Gemeinde und ich habe immer noch keine Freunde gefunden. Sie war 2 Jahre später überhaupt nicht mehr in der Gemeinde. Seelische Gemeinschaft ist was anderes wie geistliche Gemeinschaft. Nicht viele in der Kirchengemeinde lieben Woody Allen Filme so wie ich. Mit denen habe ich also diese Gemeinschaft nicht. Was uns verbindet, ist was ganz anderes. Ein Glaube, ein Taufe, ein Herr. Und das glaube ich, was die Welt überzeugt um uns herum ist, dass so viel verschiedene Menschen zusammenleben, die sonst nicht miteinander wären, die sonst nicht miteinander zu tun haben, aber weil die geistliche Gemeinschaft sie verbindet, bilden sie eine Kontrastgesellschaft. Und bilden nicht nur eine kleine Clique, die das miteinander teilt, was mal gerade diese Clique miteinander liebt. Und dann macht man eben einen Fanclub auf. Wir sind eben Verwandtschaft als Zwangsbekanntschaft. Genau wie in einer Familie, die ich mir auch nicht aussuchen kann. Aber meine Freunde, die suche ich mir aus. In der Gemeinde finde ich Geschwister. Ich glaube, dass es sehr wohl erlaubt ist, Gott zu bitten, dass man in der Gemeinde auch Freunde findet. Und es ist ganz toll, wenn es klappt, dann schwingt es auch selig zwischen uns. Aber eine Einforderung, ich weiß nicht, diskutieren wir mal darüber, ob man das fordern darf und dann die Gemeinschaft aufkündigen darf. Dietrich Bonhoeffer nannte das gerade den tiefen Unterschied zwischen der seelischen Gemeinschaft und der geistlichen Gemeinschaft, dass er sagte, die seelische Gemeinschaft, die zwingt den anderen, die will den anderen so haben, wie ich bin, damit wir Gemeinschaft haben können. Die geistliche Gemeinschaft kann sagen, zwischen dir und mir ist Jesus Christus, ich nehme dich so an, wie du bist. Ist geistliche Gemeinschaft möglich? Ja, aber nur durch den Heiligen Geist. Deswegen steht das, was wir eben im Glaubensbekenntnis bekannt haben, auch unter dem Heiligen Geist, das Thema Gemeinschaft. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche. Und jetzt kommt's: Gemeinschaft der Heiligen. Es ist bestimmt kein Zufall, dass direkt danach steht Vergebung der Sünden. Im Donnerstagsjugendkreis letztens war ich dran über das, die nehmen gerade die Bergpredigt durch, das 6. Kapitel im Matthäusevangelium in der Bergpredigt. In diesem Kapitel steht auch das berühmte Vaterunser. Und es muss uns auffallen, dass es keine andere Stelle im Vaterunser gibt, zu der Jesus nochmal besonders eingeht, auf die Jesus nochmal besonders eingeht, als nur das Thema Vergebung. Das ganze Vaterunser ist von Jesus gesprochen und den Jüngern beigebracht worden. Wenn ihr betet, betet so. Und dann geht er nur auf die eine Stelle nochmal ein. Sollte uns das nicht zu denken geben? Und er macht sogar die Bereitschaft, dass wir vergeben können, dafür als Bedingung, dass er uns vergeben kann. So ernst nimmt er das. Und wenn ihr nicht bereit seid, dem anderen zu vergeben, dann ist auch der Vater im Himmel nicht bereit, euch zu vergeben, sagt er. So viel zu diesem Thema. Und wir sind eingeladen, nun darüber ins Gespräch zu kommen und uns über diese Dinge auszutauschen. Auch ein Thesenblatt wird nach dem Gottesdienst wieder im Büro kopiert. Und Herr Pfarrer Lotz wird dann in 2 Wochen diese Reihe weitermachen mit dem, was jetzt direkt daraus folgt. Wenn ich gemeinschaftsfähig Christ geworden bin, dann entdecke ich auch Gaben. Und die habe ich und ein anderer vielleicht nicht. Und ein anderer hat welche, die ich nicht habe. Und wie kann ich diese Gaben in die Gemeinschaft einbringen? Darüber wird es dann in Fortsetzung in 2 Wochen gehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.